Also auf diese Predigt habe ich mich schon ziemlich lange gefreut. Ich bin ja Forscher, wie ihr wisst. Angefangen hat es als Naturforscher, darin habe ich ja auch meinen Doktortitel bekommen. Während des Studiums habe ich zum Glauben an Jesus Christus gefunden, bin dann zum Bibelforscher geworden, sozusagen. Und vor einigen Jahren bin ich dann auch noch zum Ahnenforscher geworden. Und heute in der Predigt kommt alles drei zusammen. Familiengeschichten habe ich das mal überschrieben. Und um Familiengeschichten geht es heute auch. Aber wir werden nicht alle Familiengeschichten, die man erzählen könnte, erzählen können. Das Foto zeigt meine Familie. Ganz links mein Uropa Friedrich Marcinczyk, geboren 1863. Ganz rechts mein Uropa Johann Marcinczyk, geboren 1898. Und den habe ich auch noch kennengelernt als kleiner Junge. Und die stehen vor ihrem selbstgebauten Haus. Sie waren beide Maurer in Masuren, Nordostpolen heute, damals Ostpreußen. Und mit diesem Haus sind mein Sohn Micha und ich dieses Jahr gewesen. Wir waren drin, wir waren eingeladen von der jetzigen Besitzerin, die Deutsch spricht, ihre Mutter war Deutsche, und haben in dem Haus meiner Vorfahren leckere Waffeln gegessen, was die Polen immer zumachen. Und jedes Eckchen in dem Haus sehen können. Es war sehr schön für uns. Das gehört zu meiner Familiengeschichte. Und wenn ich euch nur die Namen gesagt hätte, Friedrich Marcinczyk, Johann Marcinczyk, vielleicht davor noch weiter zurück, Friedrich Marcinczyk, Gottlieb Marcinczyk, so könntet ihr damit gar nichts verbinden. Wenn man ein Bild sieht, ist das schon ein bisschen besser. Da hat man schon was vor Augen. Da wird Familiengeschichte schon etwas lebendiger. Und wenn man dann auch noch Geschichten aus deren Leben kennt und hört, dann wird es noch spannender. Das ist der Predigttext heute. Wir machen ja ganz normal weiter in meiner Reihe durch das Lukas-Evangelium, Kapitel 3, Verse 23 bis 38. Ich werde euch den Text jetzt nicht vorlesen. Da wir zu diesen Leuten keine Bilder haben, wäre das auch ein bisschen langweilig, weil wir nichts mit den Namen verbinden können. Wir werden ein paar Leute da herausgreifen. Und den Anfang, den lese ich natürlich mal. Und er, Jesus, war, als er begann, etwa 30 Jahre, Sohn, wie man meinte, Josefs, des Eli, des Mattat, des Levi und so weiter. Euch ist schon mal aufgefallen, wenn ihr den Text so anguckt, da geht das immer weiter mit des, 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 des. Bei einem heißt es ein bisschen anders, wie man meinte. Und Bibelkenner wissen mehr, ihr alle wisst mehr, Weihnachten hören wir auch wieder mehr. Direkt davor der Vers, der sagt nämlich, wer wirklich der Vater Jesu Christi ist. Vers 22, und eine Stimme aus dem Himmel kam, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Gott, der Vater im Himmel, ist der Vater Jesu Christi. Und bei der Taufe durch Johannes kam das von einer Stimme aus dem Himmel angesagt. Und deswegen kann es natürlich in unserem Text der Abstammungslinie von Jesus Christus nur heißen, wie man meinte, Josefs. Ein paar Leute greifen wir noch mal kurz heraus. Ich habe das rot markiert. Da so mittendrin in diesem Stammbaum, in dieser Abstammungslinie, heißt es des Natham. Das liegt jetzt an der Übersetzung, die ich gewählt habe, das Münchner Neues Testament. Das ist eine sehr am griechisch orientierten, grundtextnahe Übersetzung. In den meisten Bibelübersetzungen heißt es Nathan mit N hinten. Des Natham und dann des David. Dieser Nathan war nicht der Prophet Nathan, sondern tatsächlich hieß ein Sohn von David Nathan. Vielleicht war David von diesem Propheten Nathan, der ja zu seiner Zeit auftrat, so begeistert, dass er seinen Sohn sogar nach ihm genannt hat. Also Nathan, ein Sohn Davids und dann David. Und es geht noch weiter, ihr kennt noch weitere Namen in diesem Stammbaum. Da heißt es weiter, des Jakob, des Isaak, des Abraham. Die kennen wir alle. Viele Namen dazwischen kennen wir nicht. Und trotzdem, malt euch mal aus, das waren ja echte Menschen. Da gäbe es theoretisch auch ein Bild, genau wie von meinem Ururopa und meinem Uropa. Und die haben was erlebt. Und da gäbe es einige Familiengeschichten zu erzählen, von jedem einzelnen dieser Namen. Die werden wir allerdings hier nicht hören können, weil sie auch nicht in der Bibel stehen. Vielleicht werden wir es mal hören. Rüdiger hat auf den Himmel hingewiesen, unsere Hoffnung. Wenn ihr mal kurz denkt an die Verklärung Jesu auf dem Berg, da sind zwei Leute zu Jesus hinzugetreten. Na, wer? Eli, Elia und Mose. Ist euch mal aufgefallen an dieser Stelle, dass die Jünger die beiden erkannt haben? Woran denn? Ein Foto von denen haben sie ja nie gesehen. Wir wissen es nicht. Vielleicht an irgendwelchen Dingen, vielleicht hatte Mose Gesetzestafeln in der Hand. Wie auch immer, vielleicht war das aber auch eine übernatürliche Eingebung von Gott in dem Moment, dass sie sie erkannt haben. Aber wisst ihr, was mir das zeigt? Da spekuliere ich natürlich, aber Forscher müssen spekulieren, sonst kommt man nie weiter in der Wissenschaft. Aber ich glaube, dass wenn wir im Himmel sind, wir alle Gläubigen, die mit uns da sein werden, auch erkennen werden, so wie die Jünger bei der Verklärung Jesu auch Mose und Elia erkannt haben. Und dann haben wir ein Bild zu diesen Namen. Und dann können wir uns die gegenseitigen Familiengeschichten erzählen. Wir haben ja unendlich Zeit. Aber ich heute Morgen nicht. Wir machen weiter. Fast ganz am Ende heißt es des Adam. Dieser Abstammungsbaum, diese Abstammungslinie geht also sehr weit zurück, wie ihr seht. Und dann gipfelt es noch des Gottes. Da steht genau der gleiche griechische Artikel davor, tu. Wir würden vielleicht nur sagen Gottes, weil wir nur von einem Gott reden. Also an zwei Stellen gibt es Besonderheiten, mindestens an zwei Stellen in diesem Stammbaum. Am Anfang heißt es, wie man meinte, Josefs. Josef hat nicht Jesus gezeugt. Und ganz am Anfang, da fehlt auch die Zeugung. Adam wurde nicht im eigentlichen Sinne gezeugt von Gott, sondern er wurde erschaffen. Genau wie Jesus Christus seinen zweiten Chromosomensatz, den er nicht von Maria gekriegt hat, von Gott gekriegt hat, der erschaffen werden musste, genau wie beim ersten Menschen, wie bei Adam. So schließt sich der Kreis, der erste Adam und wie Paulus dann auch schreibt, der letzte Adam, der neue Adam, Jesus Christus, mit diesem Stammbaum. Ein paar Hinweise generell zu Abstammungslinien, natürlich auch zu den Abstammungslinien in der Bibel. Abstammungslinien sind fast nie lückenlos. Und das ist auch gar nicht gemeint, auch in der Bibel nicht. Wenn da steht Sohn des und hier in unserem Text immer des, 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 dann heißt das im Grunde nur Nachfahre des. Dazwischen können Lücken sein. Ich habe in meinem Stammbaum auch so eine Lücke. 1792 ist mein Ur-Ur-Ur-Uropa geboren, Gottlieb Mazinzig. Davor habe ich eine Lücke, weil die Kirchenbücher nicht erhalten sind. 1700 ist Jan Mazinzig geboren. Da liegen 92 Jahre dazwischen und ich weiß nicht, welche ein, zwei Generationen dazwischen kamen. Das macht aber nichts. Trotzdem zähle ich in meiner Stammlinie den Gottlieb Mazinzig auf und lasse einfach diese Lücke drin. Sowas kann immer mal passiert sein. Und wenn ihr in das Alte Testament guckt und euch dort die Stammlinien, diese Stammbäume anschaut, dann sind da teilweise auch ein paar Namen, die wir hier jetzt gar nicht finden bei Lukas. Und andererseits hier auch Namen, die wir nicht im Alten Testament finden, in den Stammbäumen, in den Evangelien. Das gibt es. Das ist nicht schlimm. Man lässt vielleicht auch mal weg. Vielleicht waren Leute auch gar nicht so liebenswürdig. Manche, die will man lieber verschweigen. Vielleicht gibt es über manche auch einfach nichts zu sagen. Das ist kein Drama. Da musste ich auch lernen, als Naturwissenschaftler brauchen wir keine naturwissenschaftliche Genauigkeit. Matthäus 1, Vers 1, das erste Evangelium im Neuen Testament fängt mit dem ersten Vers so an: Buch des Ursprungs von Jesu Christus, dem Sohn Davids, dem Sohn Abrahams. Da haben wir es auch schon. Jesus war ja nicht direkt Sohn Davids und nicht direkt Sohn Abrahams. Da lagen Generationen dazwischen. Trotzdem kann man das so schreiben und formulieren, weil er ist ja Nachfahre von David und von Abraham. Nun gibt es mit Stammbäumen generell und so wahrscheinlich auch mit denen in der Bibel ein paar Schwierigkeiten. Manche Leute sind unter anderen Namen bekannt. Berühmtes Beispiel: Jakob wurde irgendwann mal Israel genannt, von Gott höchstpersönlich sogar. Und so gibt es Texte, wo er mal Jakob genannt wird, wo er mal Israel genannt wird. Und das hängt sogar ein bisschen davon ab, wie der sich gerade so benommen hat. Jakob ist mehr so das Menschliche, heißt ja auch Betrüger übersetzt. Und Israel, Kämpfer Gottes, in manchen Texten passt das dann besser oder in manchen Lebenssituationen von ihm. Also verschiedene Namen, das kann Probleme machen bei Abstammungslinien. Eine weitere Schwierigkeit: Schwagerehe. Das ist tatsächlich ein Gesetz gewesen in Israel. Wenn ein Mann kinderlos starb, dann musste sein Bruder von seiner Frau Nachkommen zeugen. Also der Frau des gestorbenen Bruders Nachkommen zeugen. Und die Nachkommen führten dann die Linie des verstorbenen Bruders fort, durch seinen Namen, erbten natürlich auch seinen Grund. Sowas kann manchmal auch zu Verwirrungen und Schwierigkeiten in Stammbäumen führen. Drittens Adoption, natürlich. Und diesen Fall, das wissen wir, haben wir mindestens ja jetzt auch in unserem Text, im Stammbaum unseres Herrn Jesus. Josef war nur sein Adoptivvater. Und viertens Erbtochter. Sowas gab es auch. Wenn ein Mann keine Söhne hatte, dann wurde einfach entschieden, okay, die Tochter erbt alles. Und die Linie, die dann gezeugt wurde, da haben die Kinder dann nicht quasi den Namen oder die Linie des angeheirateten Mannes weitergeführt, sondern dieser Erbtochter, damit diese Linie auch nicht ausstirbt und auch der Grund und Boden quasi in diesem Familienbesitz bleibt. Das kann auch zu Schwierigkeiten führen. Ich weiß nicht, ob diese Schwierigkeiten alle da so im Hintergrund standen, als Paulus uns eine Warnung ausgesprochen hat. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 4: Lass nicht zu, dass die Menschen ihre Zeit mit endlosen Spekulationen über Fabeln und Stammbäumen vergeuden. Denn das führt nur zu Streit und hilft nicht, ein Leben im Glauben an Gott zu führen. Wie ihr euch vorstellen könnt, hat meine Frau mir diesen Vers hin und wieder um die Ohren gehauen, wenn ich zu viel Zeit mit meiner Ahnenforschung verbracht habe. Diese Warnung scheint wichtig zu sein, weil Paulus wiederholt sie nochmal auch in seinem Brief an Titus. Titus 3, Vers 9: Lass dich nicht auf unsinnige Fragen über Stammbäume ein oder auf Auseinandersetzungen und Streit über das Befolgen jüdischer Vorschriften. Das ist nutzlos und reine Zeitverschwendung. Ich habe Schwierigkeiten, mein Hobby zu rechtfertigen angesichts dieser Bibelstellen. Lass mich aber trotzdem nicht von abbringen. Und ich glaube, auch so ganz, ganz unsinnig kann es ja nicht sein, weil warum hätten wir sonst diese Abstammungslinien im Neuen Testament von unserem Herrn? Hey, kleiner Mann. Ja. Es gibt einen zweiten Stammbaum im Neuen Testament. Ich habe es schon angedeutet, das Matthäusevangelium fängt auch mit einem Stammbaum an. Matthäus 1, Vers 1 geht's los bis Vers 17. Das lesen wir natürlich auch nicht. Ich greife wieder ein bisschen heraus. Wir haben den ersten Vers schon gelesen. Ursprung Jesu Christi, dem Sohn Davids, dem Sohn Abrahams. Und nun guckt mal, wie das hier jetzt weitergeht. Abraham zeugte den Isaak, Isaak aber zeugte den Jakob, Jakob aber zeugte den Judas und seine Brüder und so weiter. Und ich glaube, mein Nachwuchs geht jetzt spielen. Du darfst das in 15 Jahren nochmal anhören. Ich hoffe, dass ich ihn für Ahnenforschung begeistert kriege. Irgendeiner muss ja weitermachen. Also hier sehen wir jetzt, der Stammbaum geht genau andersrum. Nicht von dem Herrn Jesus bis zu Adam, sondern hier geht er von unten nach oben und er fängt nicht bei Adam an, sondern bei Abraham an. Warum das wichtig ist, werden wir gleich noch sehen. Und hier endet es dann. Jakob aber zeugte den Josef, den Mann Marias, aus der geboren wurde Jesus. Merkt ihr was? Immer heißt es in diesem Text, der zeugte den, der zeugte den, der zeugte den. Und hier heißt es auch, Jakob zeugte Josef. Das heißt, der Vater von Josef heißt Jakob. Aber Josef zeugte nicht Jesus. Es geht weiter. Den Mann Marias, aus der geboren wurde Jesus. Also auch hier schon die besondere Geburt, die besondere Zeugung unseres Herrn angedeutet. Er wurde vom Heiligen Geist von Gott höchstpersönlich gezeugt, wie wir Weihnachten wieder hören werden. Aber nochmal die Frage, warum denn überhaupt Abstammungslinien? Ich habe da mal einen Satz aufgeschrieben. Herkunft belegt den Anspruch auf ein Erbe. Und das ist etwas, was ihr alle nachvollziehen könnt. Dafür lohnt es sich vielleicht nicht unbedingt jetzt Ahnenforschung zu betreiben, aber man muss seine Herkunft schon nachweisen, wenn man ein Erbe antreten will. Und ein Aspekt davon ist ganz klar, eine Königsfamilie, eine Herrschaftsdynastie, da wird quasi das Königsein vererbt, in unserem Beispiel ja auch, David an Salomo und so weiter. Das Gleiche gilt aber auch sogar für Priesterfamilien, zumindest in Israel. Da gibt es einen Text in Esra 2, Vers 62, babylonische Gefangenschaft und danach Rückführung nach Jerusalem, ihr kennt das. Da waren Leute, die eigentlich in der Priesterfamilie lebten, dazu gehörten. Und dann heißt es von denen, diese suchten ihre Eintragung in die Geschlechtsregister, aber sie wurde nicht gefunden. So wurden sie vom Priesteramt als unrein ausgeschlossen. So kann einem das gehen, wenn man seine Ahnenforschung nicht sauber betreibt und die Unterlagen verbummelt. Nun haben die natürlich eine Entschuldigung, da war die babylonische Gefangenschaft, da ist viel verloren gegangen. Aber tatsächlich, und das ist ernst, wer es nicht nachweisen konnte, durfte diesen Dienst nicht ausführen. Und warum ist Herkunft noch wichtig, um den Anspruch auf ein Erbe zu begründen, zu beweisen? Natürlich, wenn es um Besitz geht, sei das Land, sei das Haus, auch dort muss man natürlich seine Abstammung nachweisen. Aber Herkunft belegt nicht nur einen Anspruch auf ein Erbe, es erklärt auch manche Eigenschaften eines Menschen. Da braucht ihr nur in eure eigene Familie gucken. Da gibt es körperliche Merkmale, die sich so ein bisschen durchziehen, durch die ganze Familie, spitze Nasen, runde Nasen, große Ohren, kleine Ohren, Ohrläppchen, kein Ohrläppchen, ach, was weiß ich nicht alles. Das seht ihr selber bei euch in der Familie. Aber es gibt auch Wesenseigenschaften, da wird es dann manchmal spannender. Das sind dann auch Temperamentfragen. Mir hilft das, wenn ich bestimmte Eigenschaften bei meinen Kindern, und zwar gerade die, mit denen ich vielleicht nicht so gut zurechtkomme, auch schon bei Schwiegervater gesehen habe. Das erklärt ja was und entschuldigt in diesem Sinne dann auch ein bisschen was. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus, der ist im Jahr 37 nach Christus geboren, der schreibt in einem seiner Werke tatsächlich von seinem eigenen Geschlechtsregister und dass er es zusammengestellt hat und nachweisen konnte aufgrund von öffentlichen Tafeln. Also so wie wir mindestens seit dem 16., 17. Jahrhundert in Kirchenbüchern ganz akkurate Aufzeichnungen immer haben von Geburten, Taufen, Hochzeiten, Sterbefälle, so haben die Juden das auch schon gemacht, vor Jahrtausenden. Und es gab sogar eine Anweisung in der Antike schon, dass über die Welt verstreute Juden, die in der Diaspora lebten, tatsächlich die Daten ihrer geborenen Kinder zur Eintragung nach Jerusalem schicken mussten. Denn Jerusalem war sozusagen das Zentralregister. Und das von der Eintragung liest man sogar auch schon in Nehemia 7,5, das ist die gleiche Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft gewesen, also schon Jahrhunderte vor Christus wurde das alles sorgfältig aufgeschrieben. Jetzt fasse ich das zusammen
Und wir schauen uns nochmal die Stammbäume an.
Wir haben im Lukas-Evangelium eine Abstammungslinie von Jesus und wir haben im Matthäus-Evangelium eine Abstammungslinie von Jesus. Und wir haben gesehen im Lukas-Evangelium, da kommt nach dem Josef ein Eli und im Matthäus-Evangelium kommt nach dem Josef ein Jakob. Im Matthäus-Evangelium heißt es ja wirklich Zeugte. Im Lukas-Evangelium heißt es immer nur das. Und wir sehen auch bei David, dass in der Linie, die uns im Lukas-Evangelium gezeigt wird, die Linie von Nathan, dem Sohn Nathan von David, abstammt und im Matthäus-Evangelium von Salomo. Und was bedeutet das? Im Matthäus-Evangelium finden wir ganz eindeutig die Königslinie. Über die Linie wird der Thron vererbt. Von David über Salomo und so weiter. Und jetzt lesen wir in Jeremia 22, Vers 30. Denn von seinen Nachkommen, da ist von Konja oder auch Joachim, auch einer mit zwei Namen übrigens, die Rede, denn von seinen Nachkommen, ein König Judas übrigens, denn von seinen Nachkommen wird es nicht einem gelingen, auf dem Thron Davids zu sitzen und weiterhin über Juda zu herrschen. Und etwas weiter nochmal in Jeremia 36, Vers 30. Darum so spricht der Herr über Joachim, den König von Juda. Er wird niemanden als Nachkommen haben, der auf dem Thron Davids sitzt. Jetzt haben wir ein Problem. Die Königslinie darf gar nicht weitergeführt werden. Wie heißt es denn, dass Jesus den Thron Davids erbt und rechtmäßig erbt, wenn Gott doch selber gesagt hat, kein Nachkomme von Joachim darf auf dem Thron Davids sitzen? Schauen wir ins Lukas-Evangelium. In Römer 1, Vers 3 heißt es, seinen Sohn, da ist von Jesus die Rede, seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach. Wenn ihr mitgedacht habt, merkt ihr jetzt schon, Josef ist nur der Adoptivvater. Jesus stammt über Josefs Linie, Salomo bis David und weiter zurück, nicht leiblich, nicht fleischlich ab von David. Da Paulus aber sagt, das ist wichtig, darauf kommt es an, und das sagt er nicht nur an dieser Stelle, dass Jesus Christus dem Fleische nach von David abstammt, haben wir eigentlich die Antwort, die obere Linie, die uns im Lukas-Evangelium genannt wird, die nicht über die Königslinie mit dem Konja, diesem Joachim, da mittendrin läuft, über diese Linie muss Jesus leiblich von David abstammen. Und damit haben wir die Erklärung für all diese beiden Stammbäume. Der Stammbaum im Lukas-Evangelium muss zwangsläufig dann über Maria laufen, weil nur von Maria stammt Jesus leiblich ab, von keinem anderen Menschen. Und die Linie, die uns im Matthäus-Evangelium angegeben wird, muss über Josef laufen, denn es ist ja eine ganz andere, ihr habt das gesehen, ganz andere Söhne Davids genannt, ganz andere Väter sozusagen genannt, direkt nach der Elterngeneration von Jesus. Und Josef ist der Adoptivvater, Jesus der adoptierte Nachkomme. Und ihr kennt das, auch wenn ein König nur einen Adoptivsohn hat, steht dem natürlich als Erbe der Thron zu. Das spielt für die Thronerbschaft keine Rolle, ob es auch ein Adoptivsohn ist, wenn er keinen leiblichen Sohn hat, denn erbt der Adoptivsohn den Thron. Und so schließt sich sozusagen diese Sache. Über den Josef hat Jesus rechtlich einen Anspruch auf den Königsthron. Es ist die Königslinie. Und der Prophet Jeremia, zu dem Gott geredet hat, hat auch recht. Es sitzt tatsächlich kein leiblicher Nachkomme dieses Königs von Juda, Joachim, Konja, auf dem Thron Davids. Weil leiblich stammt Jesus eben nicht über diese Linie von David ab, sondern über die Linie seiner Mutter, über David. keine Zukunft ohne Herkunft. Ihr kennt vielleicht dieses Sprichwort. Sogar von einem Präsidenten mal in einer Rede verwendet worden, habe ich gegoogelt. Man findet es sehr häufig. Keine Zukunft ohne Herkunft. Es galt für unseren Herrn Jesus und deswegen sind diese Abstammungslinien aufgezählt und aufgezeigt, weil die Herkunft wichtig ist. Um zwei Verheißungen, zwei Erbe zu bestätigen, zu beweisen. Zum einen, der Herr Jesus ist wahrer Mensch, er geht zurück bis auf Adam und das ist der Grund, warum auch die Linie im Lukas-Evangelium, die leibliche Linie über seine Mutter Maria bis zu Adam zurückgeführt wird, um zu zeigen, unser Herr Jesus Christus ist wahrer Mensch. Und auf der anderen Seite die Verheißung, die an Abraham gegeben wurde und über David, über den Königsthron weitergegeben wurde, die wird über die Linie seines Vaters bestätigt. Und deswegen fängt auch diese Linie im Matthäusevangelium eben bei Abraham an und nicht schon bei Adam. Da geht es um die Verheißung an Israel und um den Königsthron Israels. Und nun zu uns, zu dir, zu mich. Dass du lebst, war keine eigene Idee. Du bist kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Das gilt jedem Einzelnen von uns. Ich weiß noch, als Kind, als junger Mann, habe ich oft gesagt, das ist doch Zufall, dass ich in diesem reichen, zivilisierten Land Deutschland geboren bin, mit all der Technik und dem Wohlstand. Ist doch Zufall, dass ich nicht in Bangladesch geboren bin, oder in Buenos Aires oder in Bagdad. Aber es ist nicht Zufall. Es basiert auf Entscheidungen, die meine Vorfahren irgendwann mal getroffen haben. Jeder meiner Vorfahren hat irgendwann mal eine Entscheidung getroffen, da zu bleiben, wo er lebt, oder da wegzuziehen, wo er lebt. Sei es, weil er Arbeit gesucht hat, sei es, weil er mit den Nachbarn nicht zurechtkam, auch sowas mag es geben, sei es, weil er fliehen musste wegen Krieg. Und das gilt für dich genauso. In deiner Geschichte, in deiner Familiengeschichte, haben Menschen immer wieder Entscheidungen getroffen. Und deswegen sitzt du heute hier. Das ist kein Zufall. Und dass es keine Zukunft ohne Herkunft gibt, sagt uns Gott schon in dem Gebot, je nach Zählung das vierte oder das fünfte Gebot, in 5. Mose 5, Vers 16, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, also deine Herkunft, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat, auf dass du lange lebst und dir es wohlgehe in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Das ist die Zukunft. Keine Zukunft ohne Herkunft. Ich habe angefangen mit einem Familienbild, ich ende mit einem Familienbild. Das ist der kleine Mark bei seiner Oma und Opa. Fängt schon früh an, Gartenarbeit zu machen. Schade, dass er das wieder aufgegeben hat. Ehre Vater und Ehre Mutter. Auf dass du lange lebst und dir es wohlgehe in dem Lande, das dir der Herr dein Gott geben wird. Amen.